herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Mein Name ist Claudia Linzel und ich freue mich sehr, in diesem Podcast auf spannende Menschen der deutschsprachigen Kunst- und Kulturszene zu treffen. Berlin. Hier in den pulsierenden Straßen von Berlin verschmilzt Geschichte mit Gegenwart. Vielfalt stößt auf Kreativität und Seite an Seite begegnen sich hier Politik und Kunst. Ich fange gleich an zu schwärmen. Berlin ist beispielsweise ein Schauplatz von historischer Bedeutung und zukunftsweisenden Entscheidungen. Jede Straße und jeder Platz atmet Geschichte. Von den Spuren der Mauer bis hin zu den lebendigen Debatten in den Kaffeehäusern. Berlin steht aber auch synonym für Glitzer und Glamour. Allein wenn ich nur an all die Stars denke, die die Berlinale Jahr für Jahr aus aller Welt anlockt. Oder die Musiker mit weltweitem Renommee, die mit ihren wunderbaren Melodien die Philharmonie füllen. Hier in Berlin verschmelzen wie kaum an einem anderen Ort Politik, Kunst, Musik, Glamour und Film zu einem faszinierenden Kaleidoskop der Kulturen. Wie ergreifend muss es sein, diese faszinierende Stadt immer wieder aufs Neue durch die eigene Linse einzufangen und die stete Entwicklung dieser einzigartigen, rauen wie wunderschönen Metropole hautnah zu begleiten und zu einem eigenen wie authentischen Made in Berlin zusammenzufügen. So gern möchte ich mehr über die Gesichter dieser Stadt erfahren. Und wer könnte mir dazu besser zur Seite stehen als der wunderbar empathische Reportagefotograf Markus Hurek alias Mensch und Licht. Ich freue mich so sehr, lieber Markus, dass wir uns wieder begegnen und ich dir persönlich und von ganzem Herzen zu deiner wohlverdienten Auszeichnung Rückblende, dem Preis für politische Fotografie, gratulieren darf.
Herzlichen Dank. Ich danke dir herzlich. Was für eine Eloge auf meine Heimatstadt. Wunderschön.
Einen Satz habe ich noch und dann darfst du loslegen. So gespannt bin ich, anhand von deinen Bildern diese pulsierende Stadt ein Stück weit besser kennenzulernen. Doch vorab möchte ich natürlich wissen, wie war denn dein Weg in die Reportagefotografie?
Ich grüße dich, liebe Claudia. Vielen Dank, dass wir uns nach 3 Jahren wieder sehen, wieder hören können. Ja, das ist ein tolles Intro gewesen. Wirklich eine wunderbare Stadt. Eine Stadt mit einem gewaltigen Bruch, der inzwischen seit 30 Jahren heilt. Weißt du, worauf ich anspiele? Auf das Jahr 1989. Eine Stadt, die dadurch natürlich geprägt ist, durch ein Vorher und Nachher, obwohl wir, zumal wenn man so jung ist wie du, eigentlich im Nachher leben. Ja, mein Weg in die Reportagefotografie. Wir haben darüber in unserem ersten Podcast schon gesprochen. Entstanden ist das alles aus einer Leidenschaft. Ich habe immer gerne mich mit Fotografie beschäftigt. Ich war als Junge begeistert von der Fototechnik, habe viel fotografiert, habe das dann während meines Studiums ein bisschen schleifen lassen und bin wieder so richtig eingestiegen mit der Digitalfotografie. Ich sage immer, so nach dem Jahr 2000.
Markus, ihr lieben Hörende, hat nämlich gar nicht Fotografie studiert, sondern ist Rechtswissenschaftler.
Ja, Jura habe ich mal studiert, genau. Ich bin Politikjournalist hier in Berlin. Ich arbeite für das Magazin Fokus, leite da die Politikredaktion. Das ist also mein bürgerlicher Beruf. Meine Leidenschaft ist die Fotografie und die hat uns ja damals auch zusammengeführt. Bei unserer ersten Begegnung in deinem, Achtung, bereits 32. Podcast. Ich weiß gar nicht, wo sind wir jetzt?
Ich habe vergessen zu zählen. Ich glaube bei um die 200 oder so.
Perfekt, also 232 wahrscheinlich. Naja, jedenfalls hat mich die Fotografie immer begleitet. Ich sage mal berufsbegleitend. Ich bin Journalist und du hast gesagt, Reportagefotografie, es ist halt eine journalistische Ausdrucksform. Neben dem Schreiben, was ich beruflicher mache. Und neben dem tollen Hörfunkjournalismus, den ich wahnsinnig faszinierend finde und als Kind auch ganz aufregend fand, ist natürlich der Umgang mit dem Fotoapparat und mit der Filmkamera sind halt weitere Ausdrucksformen. Ja, und die Reportagefotografie begleitet mich im Grunde, seitdem ich als Journalist tätig bin.
Ich mache jetzt quasi auch eine Reportage über dich, ne? 2021, 2024, 27 und so weiter und so fort. Ja. Unser letztes Gespräch, also 3 Jahre her. Weißt du, was ich dich damals gar nicht gefragt habe?
Nein.
Ob du eigentlich ein Berliner bist?
Ich bin Berliner. Ich bin in West-Berlin geboren, das musste man damals sagen, beziehungsweise es war damals recht selbstverständlich. Ich habe mich immer gewundert, wenn man mich in Bonn oder in Hamburg im Jahr 1985 gefragt hat, aus welchem Berlin kommst du? Dann habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen komisch. Nur leider habe nur ich das Privileg, die andere Seite der Stadt hat die Möglichkeit, nicht einfach zu reisen. Also ich komme aus West-Berlin, habe den Mauerfall in der Stadt erlebt als 17-Jähriger und bin dann zum Studium nach Bonn gegangen und bin Ende der 1990er Jahre wieder nach Berlin zurückgekommen, hatte dann noch mehrere Stationen in anderen Städten und bin jetzt seit 2014, also seit 10 Jahren, wieder ganz fest und jeden Tag in Berlin.
Hast du auch deutsch-deutsche familiäre Verbindungen?
Ja, meine Familie war getrennt durch die Mauer. Das ist auch ein Teil meiner persönlichen Geschichte. Würde hier viel zu weit führen, aber meine Eltern sind durch den Mauerbau von ihren Eltern getrennt worden und haben sich in West-Berlin kennengelernt. Und haben häufig scherzhaft gesagt, dass es mich und meinen Bruder nur wegen der Mauer gibt, weil sie einander wahrscheinlich nicht begegnet wären, wenn sie nicht das gleiche Schicksal geteilt hätten, weil sie beide in einem Heim für Kinder mit diesem Schicksal groß geworden sind. Mein Vater in der Jungsabteilung und meine Mutter in dem Haus für Mädchen, für junge Frauen. Und da sie beide Russisch als erste Fremdsprache hatten, haben sie sich im Schulbus, also im Bus zu der Schule, die in West-Berlin auch Russisch angeboten hat, kennengelernt und sind seitdem zusammen.
Was für eine süße Geschichte.
Ja, aber die führt jetzt weit weg.
Ich verstehe schon.
Nein, die Geschichte ist wunderbar und erklärt dann auch meine besondere Beziehung zu dieser Stadt, die einfach eine besondere Stadt ist und die natürlich offen gesagt, ich möchte dir ungern widersprechen, aber die einerseits natürlich diese Weltstadt ist, die aber andererseits auch diese Stadt, dieser tiefen Melancholie ist und für mich auch geblieben ist. Also man beschreibt es immer ruppig mit, oh, wächst zusammen, was zusammengehört oder wächst nicht zusammen und Ost und West und so. Aber letztendlich ist das ja so ein abklingender Schmerz, der aber sehr, sehr, sehr tief war und der dann über die Generation irgendwann natürlich verschwinden wird und den man heute auch nicht mehr als Schmerz erlebt, aber vielleicht doch als so ein etwas melancholisches Gefühl, wenn man durch die Stadt geht. Und mir geht es zumindest ab und zu so, dass ich mich frage, wo bin ich denn jetzt genau? Jetzt im Osten oder im Westen? Spielt keine Rolle, aber ist irgendwie doch tief drin.
Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Meine Familie, die wurde durch die Mauer auch getrennt. Meine Tante ist in Treptow geblieben, im Osten Berlins. Mhm. Und als ich 10 Jahre war, fiel die Mauer, beziehungsweise als ich 9 war. Und ich habe mich immer gefragt, wer ist denn eigentlich der Teil der Familie? Ich habe oft auch so eine Frage nach der Wurzel gestellt. Ich konnte das gar nicht so nachvollziehen wie all meine Freundinnen, die ihre Tanten, Onkel, Cousinen kennen. Wie ging dir das damit?
Na, das Gefühl kenne ich. Also wir haben uns sehr regelmäßig besucht, weil mein Vater, der älteste Sohn, war insgesamt 4 Geschwister. Also er hatte 3 Geschwister im Osten, in Halberstadt, in Potsdam und in Fürstenwalde an der Spree. Und die haben wir relativ regelmäßig besucht. Von uns aus ging das ja. Aber das waren natürlich im Nachhinein auch immer ein bisschen schrecklich. Also wenn die Cousins an deinem Pullover riechen und sagen, du riechst nach Westen, ist das schon ganz komisch. Mhm. Und sie taten mir natürlich irgendwie immer leid. Ich habe aber auch gesehen, dass sie natürlich auch eine schöne, auch eine erfüllte Kindheit hatten. Aber diesen Schmerz, also das merkt man auch als 7-8-Jähriger, dass da was nicht ganz normal ist und nicht stimmt. Und es war da, also um es abzuschließen, es war dann 1989 sehr schön, als die Mauer fiel. Das Jahr 1990 war total chaotisch, haben uns alle wechselseitig besucht. Das war, ich meine, da hat jeder seine persönlichen Erinnerungen, zumal hier in dieser Gegend. Ja, und jetzt schauen wir uns wechselseitig beim Zusammenwachsen zu. Und das klappt ja auch ganz gut.
Glaubst du, dass dein Interesse, Jura zu studieren, als Journalist tätig zu sein, durch diese Prägung kommt?
Das weiß ich nicht. Also natürlich habe ich ein gesellschaftspolitisches Interesse und auch ein gewisses historisches Interesse, was durchaus dadurch geprägt sein kann, dass man irgendwie so auf so einer Weltwunde lebt. Ja, das kann sein, aber das würde ich jetzt nicht überhöhen wollen. Also nee, Jura lag damals nahe, das hat mich interessiert. Mein Vater ist Jurist, er hat Freunde, die Juristen sind oder damals waren und das lag irgendwie nahe und das Studium hat mir auch Spaß gemacht. Und es ist eine gute Grundlage für den Journalismus. Also das Wissen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt oder um das Netz an Regeln und Ordnung, das die Gesellschaft zusammenhält, das hilft zumal im Politikjournalismus. Also man lernt im Studium ganz vieles, was man dann in der Praxis sieht, wenn man den Bundestag besucht oder sich politische Prozesse anschaut.
Und dennoch bist du kein praktizierender Jurist geworden, sondern Journalist?
Nein, ich habe während des Studiums gemerkt, dass es mich in den Journalismus zieht und habe das erste Staatsexamen gemacht und dann eine Ausbildung, damals bei der Axel Springer Journalistenschule, eine ganz klassische Ausbildung zum Zeitungsredakteur, genau.
Und hat dich da eher das Schreiben fasziniert oder auch schon das Fotografieren?
Ja, also die Fotografie, wie gesagt, die hat mich vorher schon fasziniert. Aber ich habe im Journalismus natürlich gesehen, die praktische Anwendbarkeit, ne, oder das praktizierte Fotografieren, das journalistische Fotografieren habe ich da natürlich kennengelernt. Habe es dann auch selbst gemacht, habe viele Fotografen begleitet und arbeite seit über 20 Jahren mit Fotos bei der Gestaltung von erst Tageszeitung, dann Magazininhalten. Also das Foto an sich, nicht das von mir aufgenommene, sondern das journalistische Foto begleitet mich seit 25 Jahren jeden Tag.
Oder begleitet es dich schon länger? Du hast ja mal im ersten Podcast die Anekdote erzählt von der Dunkelkammer und so weiter.
Ja, klar, also das selbstgemachte Foto begleitet mich, seitdem ich, ja, ich weiß nicht, wann haben wir das gemacht. Ich habe im Badezimmer meiner Eltern, da war ich 13, 14, da ging es dann los. Habe ich mich selbst versucht im Entwickeln. Da kommt übrigens, falls die Frage gleich kommt, die Leidenschaft.
Soll nicht vorwegreißen.
Genau, die Leidenschaft für Schwarz-Weiß her. Das war so die erste Ausdrucksform, an der ich irgendwie hängen geblieben bin, weil ich das eine ganz starke Möglichkeit finde, die Dinge zu reduzieren auf hell-dunkel und Kontrast. Genau, da kommt das her. Das habe ich immer gemacht. Und während meiner Anfangsjahre im Journalismus ist das Interesse daran gewachsen. Natürlich, also durch das ständige damit Beschäftigen, durch das Begleiten von Fotografen und auch dann durch Selbstfotografieren, ja.
Gab es denn in deiner Jugend schon so Momente, wo du gemerkt hast, oh, das Bild inspiriert mich?
Ja, du spielst darauf an, dass ich zunächst, und das sagte ich eingangs, von der Kameratechnik so fasziniert war. Also was ich schon mit 8, 9 Jahren immer gemacht habe, ich bin immer, wenn wir in der Stadt waren, wie man so schön sagt, ne, in Kurfürstendamm oder in Steglitz, in die einschlägigen Fotogeschäfte gegangen und habe mir die Kameraprospekte, die damals noch sehr schön gedruckt waren und Auslagen, genommen und habe, also das ist etwas nerdig, aber ich gestehe das gerne, habe die technischen Daten auswendig gelernt.
Das ist wirklich nerdig.
Ja, also ich war wirklich fasziniert davon, was es an Spiegelreflexkameras, was es an Systemen gibt. Da gab es dann auch die ersten Systeme mit Autofokus, erst von Pentax, dann von Nikon. Und das hat mich als 14, 15, 16 Jahre irre gereizt. Und ich habe irgendwann auf dem Dachboden auch noch den Ordner gefunden. Ich habe die wirklich gesammelt, die Prospekte. Also das endete dann irgendwann, weiß nicht, 89, 90. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch meinem Bruder immer gesagt, ich könnte damit zu wetten, das gehen. Ich weiß nicht, ob das jemand hätte hören wollen, ja. Also welche Kamera, welche kürzeste Verschlusszeit hat und so weiter. Aber ja, also die Technik ist vielleicht so ein bisschen jungstypisch. Die hat mich total fasziniert. Und dann natürlich die Anwendung. Aber geboren ist es zunächst mal aus der Faszination für die Kameras.
Kannst du das heute noch abrufen?
Jein. Die Digitalfotografie hat, wie in allen anderen Bereichen, die digitalisiert sind, so ein bisschen das Haptische genommen. Also ich hatte auch eine wunderschöne Erika Reiseschreibmaschine. Die war wirklich wunderschön, die von meiner Großmutter. Aber auf der möchte ich nun keinen Text mehr schreiben. Und wir hatten so einen Marantz-Plattenspieler, auch eine ganz feine Sache. Mein Vater war da irre stolz drauf. Aber ich freue mich eigentlich, wenn man Spotify sagen kann, wie das Lied heißt, und dann wird es einfach abgespielt. Und so ist es ein Stück weit ja mit, also man verzeihe mir, aber mit der Kameratechnik inzwischen auch. Das sind auch alles schöne Geräte. Aber die Faszination, die so ein Apparat, der damals, als ich ihn dann in der Hand hatte, schon 30 Jahre alt war und immer noch auf eine gewisse Weise aktuell, das ist nicht mehr der Fall. Also die Produktionszyklen, jetzt kommen wir weit weg von der Kunst, aber die Produktionszyklen der neuen Kameras sind natürlich so kurz, dass man schon ein Gerät von 2005 anschaut wie Faustkeile aus der Steinzeit. Und man sagt, da ging auch was, aber das ist ja ganz anders als das, was wir heute machen. Und insofern ist diese Faszination so ein bisschen gewichen, hat vielleicht auch mit dem fortgeschrittenen Alter zu tun.
Quatsch. Genau. Sag mal, apropos fortgeschrittenes Alter.
Ja.
Ich würde mit dir gerne nochmal in das Jahr 89 zurückspringen.
Ja, zu meinem ersten echten journalistischen Erlebnis. Genau. Du spielst auf den Mauerfall an.
Woher weißt du immer, worauf ich anspiele?
Keine Ahnung. Im Jahr 1989 war ich Mitglied unserer Schülerzeitungsredaktion.
Ich hätte es fast gewettet.
Ja, ja. Und hatte also damals, weil ich auch gar nichts verpassen wollte, einen Fotoapparat dabei und auch an dem Morgen des 10. November, wobei das nahe lag, weil am 9. November abends es ja in der Abendschau die berühmten Worte gab, also wenn ich das richtig sehe, dann ist das jetzt, also der etwas verstolperte Mauerfall. Am 10. habe ich morgens noch eine Mathearbeit geschrieben.
Welche Note?
Keine Ahnung, aber Mathe war schlecht. Und erstmal war mir klar, wenn die Schule vorbei ist, muss ich da hin. Also ich hatte ein Fotoapparat eingesteckt und dann wurde uns auch nach der Arbeit gesagt, so dann schaut euch das auch alle an. Und ich habe Erinnerungen, die sich inzwischen auch so ein bisschen, glaube ich, mit Fernsehbildern überlagern von den Trabis auf dem Kudamm. Aber ich weiß, dass ich nicht mit dem Bus gefahren bin. Also wir sind wirklich gemeinsam gelatscht von Hallensee, wo meine Schule war, durch den ganzen Tiergarten bis zum Brandenburger Tor. November, wie wir wissen, da war es dann schon dunkel. Und am 10. November standen jetzt die Westberliner, sind jetzt von außen auf die Mauer geklettert, die noch wie so ein Halbkreis ums Brandenburger Tor gezogen war und haben nach innen quasi nach Ostberlin rüber geguckt. An den Grenzübergängen konnte man ja schon rein und raus, aber wir alle machten uns als Schaulustige nun Spaß, da reinzuschauen. Auf der gegenüberliegenden Seite, die Grenzpolizei des Ostens, wollte nun nicht, dass wir von da oben runterspringen und hat dann innerhalb der Mauer einen Menschenhalbkreis gebildet und hat unbewaffnet, glaube ich, und so man das auf dem Foto, auf das wir gleich zu sprechen können, auch sieht, also jetzt total, in Anführungsstrichen total zivil, haben darauf geachtet, dass keiner runterspringt auf Ostgebiet und wenn, dann wurde derjenige an irgendeiner Seite rausgeführt, wieder in den Westen, da gab es Türen. Und das war natürlich, kann man sich jetzt vorstellen, ein total historischer Moment und diesen Moment habe ich fotografiert. Und wenn du möchtest, dann ist das wirklich das erste journalistische Foto, was ich gemacht habe für mein ganz persönliches Lebensjournal. Denn das war das erste Bild, wo mir in dem Moment, in dem ich es gemacht habe, klar war, das musst du aufheben. Das ist auch ein Bild, das wirst du zeigen, deinen Eltern oder wem auch immer. Ja, und jetzt hängt es in Konstanz an der Wand.
In der Leica-Galerie.
In der Leica-Galerie Konstanz, ab heute.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Dank.
Was für eine Entwicklung du hingelegt hast, seit wir uns das erste Mal begegnet sind.
Zumal ich mich erinnere, dass du wie eine Wilde mal gefragt hast, ja, willst du nicht mal eine Ausstellung machen? Und ich dieser Frage ein bisschen ausgewichen bin, weil ich dachte, ach ja, findest deine Bilder ja selbst ganz fein, aber ob die jemand sehen möchte. Du hast damals gesagt, doch, das kann ich mir schon vorstellen. Und dann ging ja die Corona-Zeit weiter. Und die einzige Möglichkeit, sich zu entäußern, war Instagram. Das habe ich auch fleißig gemacht. Und da kam es tatsächlich dazu, dass mich ein Galerist aus Düsseldorf, Volker Marschall, der, glaube ich, auch schon mal in deinem Podcast war, angesprochen hat, weil er die Bilder gesehen hat und gesagt hat, sag mal, wollen wir uns nicht mal unterhalten? Ich könnte mir eigentlich ganz gut vorstellen, dich zu vertreten. Und so ist es dann gekommen. Ist jetzt, glaube ich, auch schon 2 Jahre her.
Galerie Noir Blanche.
Genau, Galerie Noir Blanche in Düsseldorf, spezialisiert auf Schwarz-Weiß-Fotografie mit großen Fotografen, unter anderem Walter Scheels mit dem Nachlass von Evelyn Richter und anderen. Und das ist natürlich eine große Ehre, da bin ich so ein Küken, ein Junior dazwischen, aber das ist eine feine Sache. Und mit diesem Kontakt ist auch mein Zutrauen gewachsen und als die Leica Galerie Konstanz mich vor einem Jahr fragte, ob ich mir vorstellen könnte, die hatten meine Bilder nun auch gesehen, dass ich die einmal im Publikum zeige, war ich nicht mehr ganz so gehemmt.
Wo haben die dich entdeckt?
Bei Instagram. Das ist natürlich in der Zeit, in der man da jetzt nun auch nicht groß rumgereist ist, du erinnerst dich, alles ein bisschen beschwerlich, haben da natürlich viele geschaut und Kontakt haben und so. Und ja, ich glaube, wir sprachen im ersten Podcast schon darüber. Es ist einfach eine wahnsinnig schöne Ausstellungsfläche, die ja auch von ganz vielen ganz tollen Menschen genutzt wird. Und ja, da gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man gesehen wird und angesprochen wird. Und das ist mir passiert und darüber bin ich sehr glücklich.
Wie gehst du mit diesen Erfolgen um? Also ich meine jetzt in diesen 2-3 Jahren, auf einmal Zusammenarbeit mit einer Galerie, das wovon wir fast alle träumen, dann Ausstellung in der Leica-Galerie.
Naja, also das ist natürlich ein Stück Demut und ständig das eigene da fragen, hast du es verdient? Und
ja,
wenn nicht, musst du es dir verdienen. So, also es ist schon mehr Ansporn als irgendwie den ganzen Tag Yippie. Also es ist schon das Gefühl, dem musst du auch gerecht werden. Und du kannst dir vorstellen, weil das kennt ja jeder, dass im Vorfeld solcher Ereignisse und wie jetzt dieser Ausstellung, ich auch ganz schön viel nachdenke und mich auch selbst hinterfrage. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja logisch, also war ja klar, Markus, war ja so geplant. Im Gegenteil. Also das ist, ich schaue da selbst drauf, staune ein bisschen und sag mir, okay, dann musst du dem aber auch wirklich genügen.
Erkennst du Parallelen zu deinem Brotjob oder ist es etwas komplett Konträres?
Naja, also grundsätzlich bin ich Journalist. Also die Parallele ist in jedem Fall da, dass jetzt jemand sagt, hey, die Bilder, die du machst im journalistischen Kontext, die möchte ich an die Wand hängen. Die sind künstlerisch wertvoll. Das ist etwas, da gibt's jetzt zu meinem Brotjob keine Parallele. Also ich gewinne mit meinen Texten keine Preise. Das ist aber auch nicht auf Parallelität angelegt, sondern das empfinde ich als ein großes Glück.
Ich kann mich erinnern, dass im ersten Podcast, da hast du so viel Wert darauf gelegt, dass ich nicht sage, dass du Künstler bist. Mittlerweile bekommst du von außen die Bestätigung, dass du künstlerisch wertvoll arbeitest. Wächst in dir mittlerweile auch ein Verständnis dafür, dass neben deiner sehr guten journalistischen Tätigkeit sich da auch ein Künstlerherz in dir entwickelt?
Naja, also du weißt, dass das so ein Thema ist, bei dem ich total zögere. Wenn jemand Dinge betrachtet und sagt, die sind künstlerisch wertvoll, das tue ich auch. Ne? Also ich schaue mir Dinge an und sage, wow, künstlerisch wertvoll. Dann ist das das eine. Und das liegt dann in dir, im Betrachter. Und da stelle ich mich nicht daneben und sage, spinnst du? Sondern da staune ich und freue mich natürlich. Was anderes ist, wie ich mich definiere. Und ich definiere mich als Journalist. Das, was ich mache, ist, den Augenblick einzufangen. Und das halte ich auch für etwas sehr, sehr Wertvolles. Das würde ich auch in einer Ordnung nicht über oder unter etwas anderes stellen. Das steht für sich. Und wenn mir das auf eine Weise gelingt, von der Betrachter sagen, da sehe ich mehr drin als den Augenblick. Das ist vom Bildaufbau toll. Das entspricht den Kategorien, die ich an Kunst anlege. Na gut, soll ich sagen, da spinnst du, hör auf. Mhm. Das sage ich dann gut. Wenn du das so siehst, dann will ich das gerne annehmen. Aber der Fotokünstler, der hat in meinen Augen ein ganz anderes Movens, so will ich es mal sagen, wenn er losgeht. Ich gehe nicht los und schaffe Kunst, sondern ich gehe los und fotografiere. Und das, was ich dann heimbringe, das taugt dann hoffentlich fürs Magazin, für Instagram und vielleicht für die Wand. Und wenn da dann jemand davor steht und sagt, boah, das ist Kunst, dann verneige ich mich, bedanke mich leise und sage, gut, dann nimm das gern so an.
Fotografierst du in erster Linie für das Magazin?
Also ich fotografiere viel fürs Magazin. Ich glaube, ich fotografiere in allererster Linie für mich. Anders wäre es nämlich nicht zu erklären, dass ich ganz häufig meiner Frau sage, wenn du nichts dagegen hast, gehe ich mal 2 Stunden raus. Und dann gehe ich fotografieren.
Wo gehst du denn hin?
Nö, es kommt drauf an. Da gibt's manchmal Veranstaltungen, die mich interessieren, die ich besuche. Oder ich gehe einfach in die Stadt und fotografiere die Stadt. Ganz selten in die Natur. Ich bin eher ein Stadttyp. Und wenn es Veranstaltungen sind und ich zurückkomme und sage, Mensch, das ist ganz gut geworden, dann entstehen daraus dann manchmal auch Inhalte fürs Magazin. Also ich trenne es ein bisschen, weil mein eigentlicher Job ist ja als Ressortleiter das Anleiten eines Ressorts und das Redigieren von Texten und das Planen von Inhalten. Das heißt, das passiert parallel, aber nicht in allererster Linie im Auftrag.
Es gibt ein Bild von dir.
Ja.
Dein Gewinnerbild.
Uh-huh.
Der Rückblende 2023.
Ja.
Man sieht den großartigen Pianisten Igor Levit auf der Bühne kniend und er reicht Margot Friedländer die Hand. Beziehungsweise Margot Friedländer reicht ihm die Hand.
Ganz genau. Ganz inniger Moment.
Hochemotional.
Ja. Und ein ganz klassischer journalistischer Moment. Also zu dem Bild, das ich auch selbst sehr mag, das ich auch für diesen Wettbewerb eingereicht hat und das dann tatsächlich, weil ich mich wahnsinnig gefreut habe, den ersten Platz für politische Fotografie gewonnen hat. Das Bild ist entstanden am Ende eines Solidaritätskonzerts. Also wir wissen alle, ist jetzt über ein halbes Jahr her, der 7. Oktober, das Massaker des Massenmorden in Israel. Igor Levit, den ich kenne, weil ich ihn schon einmal vorher journalistisch begleitet hatte, ärgerte es wahnsinnig, dass der deutsche Kulturbetrieb es irgendwie nicht geschafft hat, sich da eindeutig zu positionieren, und hat recht abrupt eingeladen zu einem Solidaritätskonzert ins Berliner Ensemble, und es hatten über 40 Künstler zugesagt, unter anderem Wolf Biermann und die Toten Hosen. Das war ein toller Abend, viel zu lang, weil alle natürlich am Ende länger musiziert, vorgetragen und appelliert haben, als das ursprünglich geplant war. Und in der allerersten Reihe saß Margot Friedländer, über 100 Jahre alt, ganz wach, sich das ganze Konzert angeschaut, hat immer wieder applaudiert, und ganz zum Schluss kamen alle Künstler auf die Bühne. Sie ist aufgestanden, hat erst den Künstlern applaudiert und hat sich dann umgedreht und hat dem Saal applaudiert, der diesen Applaus erwidert hat. Ein Wahnsinnsmoment, wenn man sich überlegt, wer sie ist, welche Geschichte sie hat, was die Geschichte mit ihr und ihrer Familie gemacht hat und was die Deutschen mit ihr gemacht haben, ist das ein Wahnsinnsmoment. Und im Anschluss kniet sich der Igor Levit zu ihr runter und sie sind ganz nah beieinander. Er flüstert ihr etwas ins Ohr, sie erwidert das, und dabei kommt es zu diesem Moment. Und den habe ich fotografiert. Und als ich mir die Bilder ein paar Stunden später auf dem Computer angesehen habe, da habe ich gedacht, das ist wirklich ein besonderes Bild, weil es ganz viel transportiert. Es transportiert das Schicksal der Holocaust-Überlebenden, es transportiert die Ohnmacht, die wir alle oder sehr viele von uns gespürt haben nach dem 7. Oktober, und irgendwie auch Trost. In diesem Moment irgendwie auch Trost und insofern so ein ganz basales Gefühl von, ja, Dankbarkeit, Genugtuung oder so. Also, ja, ein starkes Bild. Also sage ich jetzt mal selbst, und bin ich auch selbst sehr stolz drauf, und habe das dann halt bei dem Wettbewerb eingereicht, und die Jury hat das zum besten Bild des Jahres erklärt. Und da war auch für mich sehr schnell klar, dass ich das natürlich jetzt ab heute in Konstanz zeigen werde. Es ist ja auch auf der Einladungskarte gedruckt, und ja, ich freue mich sehr. Und ich nehme an, dass ich die Geschichte in den nächsten Tagen noch ein paar Mal erzählen werde.
Ach, dann verweist einfach auf unseren Podcast.
Genau, das sage ich, hört sich an.
Was hat Igor Levit zu dem Bild gesagt?
Ich glaube, es hat ihn sehr gefreut. Also wir haben uns danach jetzt nicht episch ausgetauscht darüber, aber ich hatte dieses und viele andere Bilder auch für ihn gemacht und habe ihm die gegeben. Und andere Bilder aus der Serie hat er benutzt für andere Konzerthinweise, auch im Rahmen dieser Solidaritätskonzerte. Also ich glaube, hoffe und bin davon überzeugt, dass er das Bild okay findet.
Made in Berlin. Wir sprachen natürlich über den Mauerfall, wie Musik verbindet. Zu Berlin gehört auch Demonstration.
Ja. Jetzt spielst du auf das nächste Foto an.
Du bist es, wenn du sagst, du spielst an.
Ja, du bist ja gar nicht ungeschickt.
Ich bin gar nicht ungeschickt.
Ja, das ist das Foto der rauchenden Iranerin, mhm, das ich ein Jahr vorher gemacht habe und das auch in der Ausstellung hängt, genau.
Und das, by the way, 2022 den Publikumspreis Rückblende gewonnen hat.
Ja, ganz genau, ja. Ja, das Bild ist entstanden im Herbst der iranischen Frauen, so will ich es mal sagen. Und ich bin echt bestürzt, dass dieses Thema so aus den schnelllebigen Medien wieder fast, mhm, raus ist, ne? Also der Freiheitsdrang der iranischen Frauen nach den grauenvollen Übergriffen auf Mädchen und junge Frauen, die sich nicht verschleiert haben. Und dieses Foto ist an der Siegessäule entstanden. Ich glaube, bei der damals größten europäischen Solidaritätskundgebung. Und es zeigt eine junge Iranerin, die im Fahnenmeer steht und ganz ruhig eine Zigarette aus der Tasche holt, sich anzündet und die raucht. Und dieser Rauch, der dann so zum Himmel steigt, ich glaube im September, also ein Spätsommertag, der macht dieses Bild auf eine gewisse Weise theatralisch. Und ich habe den Moment gesehen und fotografiert, eigentlich aus so einem Reflex heraus. Und auch da war es so, als ich es mir danach angeschaut habe, habe ich gedacht, Mensch, dieses Bild vereint auf eine schöne Art und Weise das Selbstbewusstsein einer jungen Frau mit diesem Anlass. Und das Lustige an diesem Bild ist, wir haben es im Fokus gedruckt und dieses Bild dann auch eingereicht zu dem Wettbewerb. Und ich habe es auf Instagram gezeigt und daraufhin meldete sich ihre Schwägerin bei mir und bedankte sich und sagt, sie hat ihre Schwägerin erkannt und die sich darüber sehr gefreut hat, dass ich das transportiert habe, dass ich das gemacht habe. Und das hat mich doppelt gefreut, denn klar, als Demonstrationsteilnehmer ist man auch schon mal auf einem Foto drauf, aber wenn jemand sich gesehen fühlt in dem Moment, der ja auch ein Stück weit ein intimer Moment ist und sagt, Dankeschön und das ist prima so, dann ist es natürlich doppelt schön.
Es gibt ein Bild von dir, vermutlich nennst du es selber Abbey Road. Man sieht Angela Merkel zusammen mit ihren Bodyguards.
Zusammen wäre schön.
Ja, in eigentümlicher Aufstellung.
Genau, genau. Das ist ein Bild, das ist entstanden im Mai 2020, also auf dem Höhepunkt quasi der ersten Corona-Welle, als man sich noch so ganz unsicher war, wie das alles so läuft und aber wusste, Abstand hilft. Also als Menschen, wir erinnern uns da alle, auch in Schlangen immer zugesehen haben, dass sie vor und hinter sich mindestens eine Armlänge Platz zum Vorder- und Hintermann hatten. Und in dieser Zeit hat sie eine Regierungserklärung abgegeben im Bundestag und ist danach vom Bundestag, weil das Wetter schön war, rübergelaufen zum Kanzleramt. Das macht sie manchmal. Und die Personenschützer sind nicht, wie man das sonst kennt, halt so rechts und links an ihr dran, dass sie im Notfall sich vor sie schmeißen können, sondern insofern ist der Vergleich mit Abbey Road ganz gut. Sie laufen also wie die Beatles über den Zebrastreifen alle hintereinander. In der Mitte Frau Merkel, vorne einer weg, hinten zwei hinterher, in einem gestreckten Gänsemarsch, aber mit Abstand von jeweils 1,5 Metern dazwischen. Ein bisschen kurioses Bild, was aber für die Kuriosität dieser Zeit steht und deshalb auch an der Wand hängt. Hättest du es gewusst, oder?
Natürlich nicht.
Genau.
Okay, dann frage ich jetzt mal anders. Das ist ja ein Kunstpodcast. Ich könnte mir vorstellen, dass du wahrscheinlich weit über 50 Bilder.
Ich glaube 51.
Präsentierst. Sind dort auch Bilder von Künstlern vertreten?
Also es sind neben Igor Levit, über den wir schon sprachen, Schauspieler vor allen Dingen abgebildet. Ich weiß aus dem Kopf, dass Natalia Wörner uns anblickt durch eine Lesebrille. Ich weiß, dass Katja Riemann dabei ist. Penelope Cruz ist auch zu sehen und auch Dieter Hallervorden. Dich interessiert vielleicht Ai Weiwei. Den ich vor einigen Jahren mal in seinem Atelier im Pfefferberg besucht habe, oder unter dem Pfefferberg ist das, glaube ich. Ein ganz eigentümlicher Mensch, den du unbedingt mal in deinem Podcast haben solltest, dann mal fleißig Chinesisch. Nein, er spricht gut Englisch.
Ich kann was auf Chinesisch sagen.
Mach mal.
Wo Ai Ni.
Heißt?
Nimm es jetzt nicht persönlich.
Nein.
Ich liebe dich.
Das ist herrlich. Das ist herrlich. Ich kenne nur blöde chinesische Witze, die ich mir spare.
Wo Ai Ni.
Herrlich. Herrlich. Na, jedenfalls, Ai Weiwei ist dabei. Und du hast es jetzt mehrfach schon gesagt, da diese Ausstellung Made in Berlin heißt, sind ganz viele Künstler, die ich fotografiert habe, nicht dabei. Zum Beispiel Tito Schade, den ich in Potsdam mal getroffen habe.
Aber Potsdam ist doch
nein.
Fast
nein.
Berlin.
Made in Berlin ist nicht Made in Berlin Brandenburg. Okay.
Und er lebt in Leipzig. Gut, das ist
es weit tut weg. Mir so leid.
Neo Rauch hast du auch fotografiert.
Neo Rauch auch, den habe ich in Leipzig fotografiert, ja. Also da irgendwo muss man natürlich einen Cut machen. Und bei der Frage, wie nennen wir das Ganze, dann habe ich mir gedacht, also Made in Berlin sagt was über den Fotografen und über den Gegenstand. Ich bin Made in Berlin und die Bilder auch.
Sehr konsequent. Womit fotografierst du eigentlich?
Das ist eine interessante Frage. Hast du schon mal einen Komponisten gefragt, auf welchem Klavier er seine Melodie erfunden hat?
Gemein. Nein, ich habe auch noch nicht mit so vielen Komponisten gesprochen.
Oder welchen Pinsel der Maler benutzt. Also ich fotografiere mit einer Digitalkamera.
Du willst mich vorführen.
Nein, die Frage wird mir so häufig gestellt und ich will dazu auch sehr gern was sagen. Also ich fotografiere mit einer Fuji. Das ist eine Digitalkamera, die mir sehr gefällt und mit der ich also mich pudelwohl fühle, weil ich sie einfach seit Jahren kenne und blind bedienen kann. Aber, und das ist mir wirklich wichtig, dass macht nicht das Bild. Das klingt jetzt so doof, aber irgendwie ist es doch auch klar. die beste Kamera ist immer die, die ich habe, wenn ich den Moment sehe, ne? Und wenn ich nur ein Handy dabei habe und ich kann es vernünftig bedienen, dann mache ich damit ein vernünftiges Bild. Und natürlich macht es qualitativ dann einen Unterschied, ob ich also besondere Kameras nehme, zum Beispiel Leica-Kameras, die also ganz, ganz hochwertige Gläser haben, oder Kameras von Sony, die also besonders guten Sensor haben oder so. Das ist dann schon alles natürlich am Ende interessant. Aber im ersten Moment, also mir ist es nicht so wichtig, weil du es fragst, ich habe auch schon mit Leica fotografiert und mit Nikon und mit Canon, also mit Pentax, das war meine allererste Kamera. Also ich bin da auch in keiner Weise markentreu oder vor irgendeiner Marke Angst, sondern das ist so ein bisschen eine persönliche Vorliebe, die dann auch da einfach damit zu tun hat, wie kommt mir das Gerät entgegen. Also wie so ein Autocockpit, wo man sagt, ja, da finde ich jetzt die Knöpfe oder da muss ich mich eindenken.
Okay, dann frage ich anders. Welche Stärken musst du denn als Fotograf mitbringen?
Also ich glaube, ich muss sehen können. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht nur aus meinen Augen schauen, sondern ein Gespür haben für einen Moment. Und intuitiv auch ein Gespür für einen Bildaufbau. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Das schult man. Das schule ich jeden Tag und immer weiter. Ich glaube, das hört auch nie auf. Dann muss ich Lust haben, den Apparat mit mir immer rumzuschleppen. Denn das beste Foto entsteht nicht, wenn ich ihn nicht dabei habe. Also zumal, wenn man so fotografiert, wie ich das mache. Also wenn man sagt, ich will im Moment sein und den dann auch festhalten, dann brauche ich einen Apparat. Also dazu muss ich bereit sein. Das übrigens, um auf die Kamera dann doch nochmal zurückzukommen, das ist dann auch ganz entscheidend bei der Wahl, was nehme ich denn da mit? Und weil du gerade die Leica-Galerie angesprochen hast und diesen Namensgeber, diese deutsche Kamera, diesen Mercedes der Fototechnik, da muss man natürlich eins sagen, und das sage ich auch sehr gerne, das war, als diese erste Kamera von einem Herrn Barnack, einem Werksmitarbeiter von Leitz entwickelt wurde, eine echte Revolution. Vergleichbar vielleicht, habe ich mir vorhin überlegt, mit der Integration der Fotofunktion ins Handy. Denn vor der Leica war Fotografieren etwas, dafür baute man große Apparaturen auf und belichtete Glasplatten oder große Planfilme. Da mussten die Leute stillstehen, da wurde irgendein Zinnober abgezündet, um genug Helligkeit zu zaubern und so weiter. Und diesem Herrn verdanken wir die Idee, es muss doch möglich sein, quasi eine Kamera to go zu entwickeln. Und das ist ihm gelungen, indem er halt den Kinofilm genommen hat und sich überlegt hat, man kann ja auch Standbilder damit belichten in einem kleinen Kasten. Und damit war das geboren, was wir hier ständig machen. Die nächste Revolution ist dann nämlich in meinen Augen nach dieser Entwicklung der Kamera to go die Integration dieser Funktion in jedes Handy, also in ein Gerät, was jeder von uns immer und überall dabei hat.
Also glaubst du, dass die Erfindung von Herrn Barnack die Grundlage für die Reportagefotografie war?
1000%. Ja, na selbstverständlich. Selbstverständlich, weil es erstmals die Möglichkeit gab, den Fotoapparat überall hin mitzunehmen. Unter Wasser, auf den Berg, in die Familie, mit der Wehrmacht, in den Krieg. Und auf einmal einer tausendfachen Zeugenschaft von Momenten, die ein offizieller Fotograf nicht fotografiert hätte, nicht hätte fotografieren können oder dürfen. Also es gibt ja x Punkte. Also wenn man sich einfach den Fotojournalismus der vergangenen 70 Jahre anschaut, und man sagt, die Tatsache, dass dieses Gerät da war, also ein tragbarer Fotoapparat, der dann der erste war, die Leica, dann haben das andere auch gemacht. Insofern so hat bestimmte Bilder überhaupt erst möglich gemacht.
Also ist die ganze Zeitzeugendokumentation dadurch erst möglich geworden?
Wenn man das so will, ist es zumindest die Wurzel oder der Ausgangspunkt, ja. Und das ist ja auch ein Teil der Faszination, den wir alle mit dieser oder den viele von uns mit dieser Marke verbinden. Na, weil das die Firma ja auch fortschreibt im Grunde und mit dieser Legende oder mit dieser eigenen Geschichte natürlich auch weiterhin sehr geschickt und auch nicht falsch ihr Marketing macht.
Sag mal, die ein oder andere Person, die kenne ich ja, die schon vor deiner Kamera war.
Ja.
Und natürlich wird über dich gesprochen. Mhm. Und alle sind sich einig, dass wenn man von dir fotografiert wird, man nie voyeuristisch betrachtet wird, sondern immer sehr empathisch. Wie schaffst du das? Was ist dein Geheimnis?
Ja, genau. Ja, kann ich dir sagen, ich glaube, der Schlüssel ist, dass derjenige, der sich vor den Fotoapparat wagt, mir vertrauen muss. So. Und ich habe nur eine einzige Aufgabe. Dieses Vertrauen darf ich nicht enttäuschen.
Das ist eine hohe Latte.
Ja, und es klingt irgendwie so ein bisschen kalenderspruchmäßig, aber ich glaube, am Ende ist das die Quintessenz. Also der Unterschied zwischen Abbilden und Fotografieren oder Porträtieren ist halt entweder Kamera raus, Knips, oder dem anderen das Gefühl von Augenhöhe zu geben in irgendeiner Form oder sich selbst auf Augenhöhe zu bringen für den Moment und dann zu versuchen, dass da Mensch Mensch begegnet.
Versuchst du dich in dein Gegenüber reinzudenken? Was würde derjenige gerne auf dem Bild sehen wollen?
Also ich glaube, den Vorwurf muss ich mir gefallen lassen, dass ich es eigentlich ganz gern habe, wenn Menschen, die ich fotografiere, sich danach selbst mögen. Insofern,
Vorwurf.
Naja, kann ich auch sagen, jetzt hört man übrigens live die Bertha,
hallo,
die aufgewacht ist. Seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben, ist nämlich ein wichtiges Mitglied dazugekommen. Unser Zwergdackel Bertha, der hier ganz lieb zwischen den Beinen geschlafen hat. Und das machen wir jetzt auch noch kurz, Bertha.
Könnt auch mal auf Instagram gucken, Mensch und Hund.
Nee, Hund und Licht.
Hund und Licht.
Ja, genau. So, Bertha schläft jetzt weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Jetzt, wo der Hund wach ist.
Wie du es schaffst, dass man dich nicht als Voyeur, sondern als Empath wahrnimmt.
Wie gesagt, ich glaube, Vertrauen ist das A und O. Natürlich versuche ich mich, soweit das geht, in mein Gegenüber hineinzuversetzen und mir, zumal wenn man sich für ein Foto verabredet, zu überlegen, welche Erwartung hat er oder sie eigentlich an mich. Darüber kann man auch sprechen. Manchmal spürt man es aber auch. Und ja, dass das kein voyeurhafter Blick ist, da bin ich sehr froh, dass du das sagst oder dass das gesagt wird. Es ist aber ein journalistischer. Ich mag schon den Dingen so mit der Kamera begegnen, wie sie sind. Weshalb ich auch relativ wenig stelle. Also wenn du Porträts von mir siehst, auch jetzt hier an der Wand, dann sind nur sehr wenige dabei, wo es überhaupt ein Porträt-Setting gibt. Und in dem möchte ich dann aber, dass mein Gegenüber sich, soweit sowas dann geht, so benimmt, wie er oder sie ist. Also ich bin eigentlich, glaube, es gibt Fotografen, die können inszenierte Porträts viel, viel besser, um es mal so zu sagen.
Also ich erinnere mich an unsere erste Begegnung. Und nach der Aufnahme sagtest du, so Claudia, mein erster Podcast, dein erstes Bild. Und
Ja. Dann
hast du mich dazu gebracht. Gut, bisschen inszeniert war es dann schon.
Ich habe gesagt, dass sie hinsetzen.
Genau.
Insofern, ja, da war Inszenierung dabei. Aber ich habe nicht gesagt, mach mal so oder mach mal so.
Nein, gar nicht.
Genau.
Und ja, ich erinnere mich, dass ich so eine Anfangshemmung hatte. Aber ich dachte, oh mein Gott, da waren schon so viele berühmte Leute vor der Kamera und so. Naja, das ist ja schon eine Empfindung, die man hat. Und trotzdem hast du mir Sicherheit geschenkt. Und als wir uns dann 3 Jahre später wieder trafen, wusste ich ja ganz genau, dass ich dieses Vertrauen zu dir haben kann. Und wir haben zusammen mit Martina Davidson ein bisschen rumexperimentiert. Und du hast mir wieder den Moment geschenkt, dass ich mich öffnen kann und eigentlich gar nicht schämen muss.
Ja, vielen Dank. Also das ist aber wirklich mein erklärtes Ziel. Also wenn man sich fotografieren lässt, dann sollte das ja freiwillig sein. Ich sitze ja nicht irgendwie auf der Polizeistation und mache irgendwelche.
Nein, ich habe kein Nummernschild in der Hand.
Genau. Da habe ich natürlich dann schon den Ehrgeiz, dass sich der und diejenige gegenüber total sicher fühlt oder zumindest das Gefühl hat, hier werde ich jetzt weder vorgeführt noch entblößt, noch werden Seiten von mir gezeigt, die ich nicht will, dass sie jemand sieht. Manchmal muss man darüber sprechen. Manchmal hilft es auch einfach zu sagen, was man, also ne, Tipp an alle, die fotografiert werden wollen, mal zu sagen, was man eigentlich will, was man von sich gerne zeigt und was nicht. Und dann habe ich jetzt nicht den Ehrgeiz zu sagen, wie, das willst du von denen nicht sehen, ich zeig mal, dass es toll aussieht. Also nee, sondern ich finde, da muss man auch da, das ist Vertrauen und Augenhöhe, da muss man miteinander reden und sagen, also so stelle ich es mir vor und so eben nicht. Und nur so kann es gehen.
Wie baust du ein Bild auf? Ich meine, du bist ja immer sehr spontan unterwegs. Oder ist das Zufall?
Naja, wie baue ich ein Bild auf? Also schau es dir an. Ich glaube, das geschieht intuitiv.
Ich meine, es heißt ja Mensch und Licht.
Ja gut, danke schön. Ja, natürlich. Ich sehe zu, dass ich, da ich ohne Blitz arbeite, in über 90% der Fälle. Also ich mache mir viele Gedanken um den Ort, also auch um die Örtlichkeit im Kleinen. Wenn wir also wie hier in einem Raum sind, dann fällt mein erster Blick auf die Lichtsituation. Dann schaue ich, okay, wie könnte das wo gut aussehen? Das ist auch so ein kleiner Tick von mir geworden. Wenn ich irgendwo langlaufe, dann erleben das meine Kinder und meine Frau ganz häufig. Ich sage, oh, das ist ein super Licht hier. Also das ist schon etwas, was den ganzen Tag so bei mir mitläuft, weil mich das auch dann selbst, ich mich dafür auch total begeistern kann, wenn mir Lichtsituationen gut gefallen. Ich sage, Mensch, ich gucke mir dann immer meine Handfläche an in dem Licht, ob das ein Ding, oh ja, das wäre jetzt ein super, super Licht für ein Porträt. Manchmal müssen sie dann auch hinhalten und dann mache ich das 100.000. Bild von meinen Kindern oder meiner Frau, weil mir das Licht so gut gefällt.
Also als erstes, nein, weil dir deine Kinder und deine Frau so gut gefallen in dem Licht.
Ja, selbstverständlich. Kannst du die ja mal fragen, wie die das dann finden. Jedenfalls ist das natürlich total wichtig. Ja, und es gibt auch Momente, und da sind wir wieder bei der aufregenden journalistischen Fotografie, wenn du ein Bild von jemandem machst bei einer Veranstaltung oder bei einem mehr oder minder spontanen Treffen, dann kannst du ja nicht immer sagen, so, jetzt bleiben Sie mal kurz ruhig, ich suche jetzt mal das richtige Licht. Ne? Also beim journalistischen Bild ist es natürlich ein bisschen anders. Da habe ich das nicht immer im Griff. Das heißt, ich komme in Situationen, in denen ich fotografiere, wo ich jetzt vorher nicht rumlatschen kann und sagen kann, wo ist denn das Licht am schönsten, sondern ich muss halt da fotografieren, wo es passiert. Und das macht auch einen gewissen Reiz aus. Da entstehen dann auch Bilder, die nichts taugen. Aber das finde ich ehrlich gesagt immer besonders reizvoll. Und auch da zwinge ich mich eigentlich keinen Blitz zu benutzen und mit dem vorhandenen Licht zu fotografieren. Ja, weil es schult und weil es dem Bild auch eine gewisse Besonderheit gibt, wenn ich es nicht quasi durch ein künstliches Licht ideal belichte.
Welche Bilder schaust du dir gerne an?
Ich bin ein großer Freund der klassischen Fotografie. Ich kann stundenlang Konrad Rufus Müller betrachten, Robert Lebeck, also Fotojournalismus, aber auch die regelmäßigen World Press Einreichungen, also so richtig klassisch Fotojournalismus, das liebe ich. Peter Lindbergh natürlich, Newton, klar, also die große klassische Fotografie, die Bildbände sammle ich auch alle, habe ich alle zu Hause, oder viele, alle natürlich nicht, viele zu Hause. Und schule also regelmäßig im Betrachten anderer Bilder auch mein eigenes Sehen. Jedenfalls bilde ich mir das ein. Oder ist das mein erklärtes Ziel? Also ich kann stundenlang hier in Berlin durch den Bücherbogen gehen und Fotos schauen. Alles, was es an Ausstellungen gibt. Wenn es gegenständliche Fotografie ist, wenn es Fotografie ist, die im allerweitesten Sinne mit dem Zeitgeschehen zu tun hat. Also wenn es sehr abstrakt wird, dann schaue ich mir das an, aber dann, du kennst das, also das sind dann andere Teile des Gehirns, das ist auch nicht weniger charmant, aber da lerne ich dann nichts von dem, was ich wissen will.
Was ich jetzt noch wissen will, was ist für dich denn typisch Berlin?
Typisch Berlin, da schließt sich der Kreis, ist diese Melancholie, von der ich nicht weiß, ob sie jeder spürt, aber ich habe sie ganz tief in mir drin. Typisch Berlin ist für mich das Unfertige, das ständig Entstehende, das nie Seiende, das ist für mich Berlin. Was auch Teil meiner Traurigkeit ist, weil ich natürlich ständig inzwischen an 80er-Jahren-Gebäuden, die mit denen ich groß geworden bin, vorbeigehe, die abgerissen werden, damit da halt 2020er-Gebäude entstehen. Das ist für mich so richtig typisch Berlin. Berlin ist für mich die Stadt im Mai, also im nächsten Monat. Das ist in meinen Augen, hallo an alle Nicht-Berliner, kommt im Mai, der schönste Monat, bevor es dann heiß wird. Berlin sind für mich die vielen Kieze. Ich glaube, wir haben 96 Ortsteile, das wissen die wenigsten. Berlin ist für mich persönlich der Kurfürstendamm mehr als der Alexanderplatz. Berlin ist für mich gerne der Prenzlauer Berg und der Friedrichshain, aber eher als Besucher als Berliner. Also ich bin schon relativ typischer West-Berliner. Also Berlin ist für mich, man verzeihe mir das bitte, West-Berlin, weil Heimat.
Ganz zum Schluss, welchen Rat würdest du gerne den Hörern mit auf den Weg geben? Du kannst natürlich aussuchen, ob als Berlin-Besucher oder als angehender Reportagefotograf oder als Betrachter deiner Ausstellung.
Das ist ja ein richtig weites Feld. Also,
ja, ich bin großzügig.
Ja, das finde ich großartig. Also um im Thema zu bleiben, also ich finde das Sehen ist schon ein sehr, sehr schöner Sinn, der uns da mitgegeben ist. Ja, schaut halt alle hin. Schaut auf diese Stadt, wenn ihr nach Berlin kommt, um Ernst Reuter zu zitieren. Schaut gerne auch auf meine Bilder in Konstanz. Ja, seht euch halt auch alle nicht satt an dieser Welt.
Die Bilder, die seht ihr ja gerade und noch bis zum 13. Juli in Konstanz in der Lackergalerie.
Ganz genau. Musste aber als Erfinder gar nicht sagen. Also seht euch satt an dieser Welt.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass
du mir... Ich danke, Claudia, dir sehr, sehr herzlich für deine tolle Art zu fragen, für deine Empathie, denn das ist wirklich empathisch und die Möglichkeit, hier nochmal aufzutreten.
Ach du hast mich verlegen. Nein, ich danke dir, weil du mir diese wunderbare Art der Weiterentwicklung auch geschenkt hast. Es ist schön, dich zu begleiten. Ich danke dir.
Danke sehr. Danke.
Das war's für heute. Die nächste Folge erscheint in einer Woche. Und um sie nicht zu verpassen, folge der Die Leichtigkeit der Kunst gerne auf deiner Podcast-App. Wenn dir diese Folge gefallen hat und dir auch die weiteren Episoden zusagen, dann hinterlass doch gerne 5 Sternchen sowie eine wohlgesonnene Bewertung. Ich freue mich auch über Empfehlungen, Fragen, Kritik und natürlich auch weitere Themenvorschläge oder GesprächspartnerInnen. Dazu kannst du gerne die Social-Media-Kanäle von Die Leichtigkeit der Kunst nutzen oder eine E-Mail an folgende Adresse schreiben. info@dieleichtigkeitderkunst.de. Danke fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal. Deine Claudia.